Jetzt verweigert das Bildungsbürgertum seine First-Mover-Rolle und sagt, meine Kinder nicht. Die sollen im Wald spielen, die sollen Cello spielen, die sollen zum Hockey gehen.
Auch schön.
Aber auch schön und fürs Bildungsbürgertum super schön und auch wichtig. Aber die zünden dann mit 14, 15, 16 Jahren ihrer Kinder den Turbo. Dann ist Praktikum bei Google, dann ist Sommercamp in Stanford.
Wie taggt eigentlich Deutschland? Dieser Frage gehen wir in unserem Podcast nach.
Wir, das sind Frauke Holzmeier
und Andreas Laukert.
Wir sind beide Wirtschaftsjournalisten bei NTV und hören deswegen regelmäßig, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung im Tech-Bereich, bei der Blockchain oder auch der künstlichen Intelligenz hinterherhinkt. Aber ist das wirklich so?
Das wollen wir klären und treffen uns mit Menschen und Machern, die die Tech-Branche in Deutschland voranbringen wollen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von So Tech Deutschland und wie immer zu Anfang der Hinweis, wenn ihr oder sie uns erreichen wollt, dann geht das unter sotechdeutschland@n-tv.de und wir sind weiter in Berlin unterwegs und weiter sitzen wir in einer Hotellobby, kann man sagen, und deswegen die Akustik hier etwas anders als gewohnt. Wir sind jetzt hier zusammen mit Verena Pauster. Schön, dass du da bist, Verena. Das freut uns.
Vielen Dank.
Sehr. Ich stelle dich ganz, ganz kurz vor. Du bist Gründerin und CEO des App-Entwicklers Fox & Sheep und der Haber Digital Werkstatt. Wenn was falsch ist, immer sofort reinrufen und protestieren. Okay,
alles super.
Und heute, wenn man das mal sagen kann, geht es hier nicht mehr nur rein darum, das Geld zu verdienen, sondern bist eher missionarisch vielleicht unterwegs. Du hast auch Startup-Teams mitgegründet. Da geht es darum, Schüler bei der ersten Gründung zu unterstützen und die vielleicht eher auf den Geschmack zu bringen. Warum begeisterst du dich so fürs Lernen?
Also ich glaube, erstens kommt das natürlich mit der Tatsache, wenn du selber Kinder hast und die kommen in die Schule, dann hast du plötzlich Skin in the Game. Ja, also vorher hast du deine eigene Schulzeit noch in grauer Erinnerung und deine Kinder sind noch nicht groß genug. Also das ist, glaube ich, die eine Komponente auf der persönlichen Ebene. Und dann schaust du dir das Ganze politisch an und wirtschaftlich und denkst dir, warte mal, um da in Zukunft mitspielen zu wollen, brauchen wir ganz schön viele Fachkräfte und wir brauchen ganz schön viel Know-how hier im Land. Und was tun wir dafür eigentlich an den Schulen und Hochschulen? Und das ist eben ganz schön dünn. Und dann ist das so ein Thema, was dich nicht mehr loslässt, weil du einfach weißt, dass das ist groß genug, als dass es dich ein Leben lang begleiten wird und du kannst da vielleicht auch noch richtig was ändern. Und insofern hat mich das gepackt.
Ja, wir hatten ja auch mal den Daniel Jung hier im Podcast. Ja. Übrigens kann ich nur empfehlen, den sich anzuhören.
Absolut.
So, Eigenwerbung zu Ende. War echt interessant, weil wir haben auch viel über Verlage gesprochen. So. Und warum läuft es denn in Deutschland in den Schulen nicht so digital?
Also du hast da eigentlich mehrere Henne-Ei-Probleme zusammen. Also du hast eine fehlende Infrastruktur, die wird jetzt gerade durch den Digitalpakt etwas geheilt, aber wir reden über 25.000 Euro pro Schule für Hardware und WLAN, also dann kann sich jeder ausrechnen, dass das jetzt nicht für jedes Kind reicht. Wir haben keine Lehrerfortbildung, das heißt in den Studiengängen findet das noch gar nicht statt und auch die aktuellen Lehrer schulen wir nicht. Okay. Und wenn ich nicht sage, dann gibt es immer irgendwo einen Leuchtturm oder irgendeine Schule, die es schon macht, aber flächendeckend machen wir es nicht. Wir haben keine Systemadministratoren, die sich darum kümmern, dass die Systeme an den Schulen dann auch laufen. Und wir wissen eigentlich noch gar nicht inhaltemäßig, was wir unseren Kindern da genau vermitteln wollen. So, und weil das so komplex ist, habe ich das Gefühl, sie werden so eine Schockstarre verfallen und sagen, oh Gott, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Dann halten wir doch einfach mal weiter aus, dass nichts passiert. Und das tut natürlich weh, weil du zumindest mal auf der persönlichen Ebene weißt, deine Kinder werden davon nichts mehr erleben. Und es tut aber auch für Deutschland weh, weil in der Schule erreicht es alle und wir haben eh schon eine soziale Schere, die sehr weit auseinandergeht in diesem Land. Und wenn wir es nicht schaffen, das Thema digitale Bildung in die Schulen zu bringen, dann wird das noch viel größer. Und ich glaube, das ist so ein bisschen meine Motivation zu sagen, wie können wir hier alle gemeinsam in die Zukunft gehen und nicht in mehrere Gesellschaften zerfallen, was ja aktuell gerade passiert.
Was macht ihr da konkret bei euch im Unternehmen?
Also diverse Sachen. Wir haben einmal deutschlandweit Digitalwerkstätten gebaut, ins Leben gerufen. Das sind Orte in München, Hamburg, Frankfurt, Leipzig, Berlin, Bielefeld und so weiter, wo morgens Schulklassen mit ihren Lehrern hinkommen und digitale Unterrichtsstunden bei uns machen. Also im Sachkundeunterricht einen Stop-Motion-Film drehen.
Ach, die weichen dann wirklich aus für die Stunde, weil es in dem eigenen Klassenraum, der vom Land gestellt wurde, nicht
läuft. Die sind so im 15-Minuten-Umkreis um unsere Digitalwerkstätten. Oder wenn sie weiter weg sind, gehen wir mit mobilen Koffern mit Geräten und unseren Trainern an die Schule selbst. Und dann haben wir einen e.V. gegründet, den Digitale Bildung für alle e.V. Und da stellen wir eben sicher, dass kein Kind durchs Raster rutscht, weil es ist einem mehr zu glauben, dass jemand, der bildungsfern ist, die Hand hebt und sagt, ich würde gern mitmachen, den musst du auf den Plan rufen, da musst du hingehen, da kannst du nicht warten, bis derjenige kommt.
Und ihr habt ja die Apps auch noch entwickelt, also mit Fox & Sheep.
Genau, das ist noch ein zweites Unternehmen, was ich gegründet habe. Da machen wir Apps für Kinder, gerade auch für kleinere, so 2 Jahre plus. Und die Motivation 2011, als wir das gegründet haben, war, wie kannst du aus Deutschland heraus ein internationales App-Unternehmen bauen für kleine Kinder, wo wir sicherstellen, dass es auch wirklich für kleine Kinder geeignet ist. Also keine Werbung, keine In-App-Käufe, die Apps dauern im Schnitt 10 bis 15 Minuten. Du fixst die Kinder also auch nicht an, sondern du versuchst eher kleine abgeschlossene Spiel- oder Lerneinheiten zu kreieren. Das war unsere Motivation und damit sind wir auf über 25 Millionen Downloads gewachsen und haben da, glaube ich, einen Nerv getroffen.
Habt ihr euch denn mal das angeguckt, was es gibt in Deutschland, also sagen wir mal von den deutschen Schulbuchverlagen, an Angeboten gibt? Ich meine noch, mich zu erinnern, dass da nicht viel ist. Also ich glaube nicht mal für jeden Lehrgang, jeden Jahrgang, jedes Schulbuchsystem, jeden Bundesland eine Vokabel-App. Oder
genau, also ich glaube, es sind ja 2 Probleme. Erstmal haben wir Föderalismus und den lieben wir auch im Bildungsbereich und der führt dazu, dass wir alles nicht nur 16 Mal durchdenken müssen, sondern dann auf kommunaler Ebene nochmal. Also wir haben einfach ein sehr langsames System uns damit geschaffen und viele, die da Föderalismus Befürworter sind, werden sagen, na ja, aber dafür haben wir eben Wettbewerb zwischen den Ländern und so und das sehe ich nicht. Nee, also ich sehe nicht, dass wir Best Practice uns voneinander abgucken, sondern ich sehe, dass wir uns gegenseitig bashen und unsere eigenen Insellösungen bauen. Die Saarland-Cloud, die Bayern-Cloud, die NRW-Cloud, statt über eine gemeinsame Lösung nachzudenken. Und das Zweite, was du sagst Richtung Verlage ist, digitale Bildung ist ja erstmal so ein abstrakter Begriff. Meinen wir damit die Digitalisierung von Schulbüchern? Ich nicht, weil ob ich das auf dem iPad lese oder im physischen Buch, macht den Unterricht nicht besser, sondern wie können wir digitale Geräte einsetzen, wo Buch und Unterricht bisher nicht hinkommt. Und das kann eine Digital Art App sein, wie ein Photoshop für Kinder, wo Kinder dreidimensional Kunst lernen oder zeichnen lernen. Das kann ein Stop-Motion-Film sein, wo ich praktisch ein digitales Daumenkino bastel und mit Musik hinterlege. So, das kann ich mit einem Buch nicht machen. Und an der Stelle müssen wir besser werden, den Unterricht anzureichern.
Das heißt, es ist also immer wichtiger, dass da eine Art Privatisierung stattfindet, die da kooperiert mit den Schulen.
Weiß ich
gar nicht. Ich meine, ihr seid ja auch ein privates Unternehmen. Wie finanziert ihr euch dann auch, wenn ihr mit den Digitalwerkstätten? Wer zahlt euch da? Die Schule oder
genau,
die
da Kinder? Zahlen einmal Schulen, haben gewisse Töpfe dafür oder Elternfördervereine oder wir haben eben den e.V., der da reinspringt und nachmittags zahlst du ganz normal, wie du auch in der Musikschule Geld zahlen würdest, bei uns auch. Aber ich glaube, eigentlich muss es Aufgabe des Staates sein, denn es muss in der Schule stattfinden. Wenn du dann aber wie ich Unternehmerin bist und sagst, es passiert aber nicht, dann fällt es mir unfassbar schwer, dann zu sagen, naja, ist halt Staatssache, kannst du halt nicht ändern. Und ich glaube, deswegen ist unsere Digitalwerkstatt eine Art Vehikel an der Seitenlinie, um den Prozess zu beschleunigen, um zu sagen, guck mal, so könnte es gehen, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, aber sich hoffentlich langfristig selber abzuschaffen.
Ich denke da ja fast noch eher an unterstützende Maßnahmen, auch neben den ganzen Digitalisierung, auch den Lehrern zu helfen. Es gibt so viele Möglichkeiten, Unterricht zu verbessern, indem wir unterstützend digitale Momente nehmen, auch um Lernfähigkeit zu ermitteln,
Absolut. Also
ja, Tools zu schaffen, um zu festzustellen, was haben die Kinder für Probleme. Da kann man ja auch KI einsetzen, sagen, hat der Legasthenie, hat der Dyskalkulie, hat der andere Probleme.
Naja, oder um das Sprachförderung. Wie viele Kinder haben wir, die noch gar nicht qua Sprache
am Unterricht
teilnehmen können? Total. Und das, ich glaube, den Schalter müssen wir im Kopf umlegen. Es geht nicht darum zu sagen, liebe Lehrer, ihr habt schon Integration, Inklusion, Ganztag und individueller Unterricht auf dem Zettel und jetzt schreiben wir noch Digitalisierung drauf und macht ihr mal. Sondern es geht darum, Digitalisierung kann euch bei den anderen Themen helfen. Denn wenn ihr sagt, Daniel Jung, im Ganztag kann ich nachmittags ein Simple Club Video oder ein Daniel Jung Video zeigen, wenn ich die Infrastruktur habe, weil ich vielleicht Lehrermangel am Nachmittag habe und ich möchte aber die Kinder nicht nur verwahren, sondern ich möchte, dass sie auch da was lernen. Genauso Sprachförderung, wenn ich eine App habe, die Kinder erstmal auf ein gewisses Niveau bringt, was die Sprache angeht oder ihnen eben erlaubt, in ihrer Muttersprache zu antworten, solange sie das noch nicht haben, kann ich ja viel besser Unterricht machen. Also es geht in alle Bereiche rein, aber Digitalisierung ist eher ein Layer als ein noch weiteres Fach oder ein noch weiteres To-Do auf der Liste des Lehrers.
Ja. Wie erlebst du das denn, wie die Eltern das Thema aufnehmen? Wird das Angebot dann auch gut angenommen, weil Digitalisierung ist teilweise auch wirklich noch ein angstbehaftetes Thema, ja. Weil okay, es wird immer von Jobabbau geredet, ja. Und ähnlich wie bei 5G, da haben Leute Angst vor Strahlung oder ja. Was weiß ich, oder wollen lieber eine saubere Schultoilette, als dann irgendwie digitale Themen umsetzen, ja. Das Geld lieber da reinstecken. Also wie kommt das an?
Genau, und das ist, glaube ich, der Hauptknackpunkt. Das Bildungsbürgertum war immer der Vorreiter, wenn neues Wissen auf den Markt kam, sage ich mal. Ja, also als Bücher auf den Markt kamen, die ersten die Bibliotheken gebaut haben und Zugang dazu geschaffen haben. Jetzt verweigert das Bildungsbürgertum seine First-Mover-Rolle und sagt, meine Kinder nicht. Die sollen im Wald spielen, die sollen Cello spielen, ja. Die sollen zum Hockey gehen.
Auch schön.
Aber auch schön und fürs Bildungsbürgertum super schön, ja. Und auch wichtig, aber die zünden dann mit 14, 15, 16 Jahren ihrer Kinder den Turbo, dann ist Praktikum bei Google, dann ist Sommercamp in Stanford und die holen das wieder auf. Aber durch ihre starke Stimme verhindern sie, dass die anderen Kinder, die das nicht wieder aufholen, 8 Stunden pro Nacht Fortnite spielen, am Unterricht nicht teilnehmen können, weil sie so müde sind. Und denen tun sie nicht nur nichts Gutes, sondern die führen dazu, dass diese Schere eben viel, viel größer wird. Und insofern erwarte ich vom Bildungsbürgertum, mindestens beim Elternabend neutral bis ruhig zu sein, weil es unfair ist, es für alle verhindern zu wollen, um es dann hinterher mit mehr Mitteln heilen zu können.
Vielleicht müssen wir auch noch gucken, dass wir in unserem Job nicht anders. Im Journalismus gibt es auch ein paar Fachbegriffe wie Multiplattform und Crossmedial. Mhm. Dasselbe könnte man im Schulsystem auch überlegen. Was ist denn der Unterschied zwischen Digitalisierung und die Schulfächer zu modernisieren? Also zu sagen, ich muss ja auch für das Fach Mathematik auch jetzt andere Medienformen finden, wie Daniel Jung ja vorzeigt. Ja,
und andere
Unterrichtsformen. Ich integriere jetzt in das Schulfach nicht nur Videos, nicht nur einen Taschenrechner, sondern andere mediale Formen auch
noch. Genau, aber da sprechen Sie natürlich jetzt ein Thema an. Das klingt jetzt so einfach, wenn man in einem Unternehmen ist, wo WLAN ist, wo alle ein Gerät haben, wo es noch einen Systemadministrator gibt, der vorbeikommt, wenn es mal nicht funktioniert. Ja. Aber wir haben ja noch gar keine Grundbildung. Also ich rede darüber, ein iPad anzumachen oder ein Tablet und einen Classroom-Manager zu aktivieren, der mich überhaupt mal in die Lage versetzt, alle 28 Geräte im Klassenraum sehen zu können. Also wir reden noch nicht über diese Finessen, sondern eigentlich erstmal über die Grundlagenforschung
oder das
Grundlagenlegen in dem Bereich. Es gibt es alles, aber noch nicht an Deutschlands Schulen.
Aber wie kriegt man das denn hin, dass man da das die Leute, die es eigentlich wissen müssten, besser dazu, also mehr aufklärt?
Also ich glaube, es findet inzwischen, also durch den Digitalpakt, der war ganz wichtig, weil das Thema überhaupt mal in die Schlagzeilen kam. Hätte es den Digitalpakt nicht gegeben, hätte jede Schule irgendwie anekdotisch in ihrem Landkreis erzählt. Und so war es mal Talk of Deutschland, ne? Dass man dachte, wow, da sollen 5 Milliarden oder in dieser Legislaturperiode 3,5 an Schulen ausgeschüttet werden. Wofür denn? Was passiert denn mit den Lehrern? Die müssen doch auch ausgebildet werden. Also es ist viel durch diesen Digitalpakt in Gang gekommen, aber jetzt muss er sein Versprechen halten. Das Schlimmste wäre, wenn wir jetzt diese Geräte alle anschaffen und sie liegen im Klassenschrank in Originalverpackung, weil dann hast du so das manifestierte Armutszeugnis. So, und ich glaube, weil es jetzt diesen Digitalpakt gibt, ist es ein Mahnmal, was nicht mehr weggeht. Also meine Hoffnung ist, dass es einfach jetzt ganz klar wird, dass wir Lösungen für die Zukunft brauchen. Und da arbeiten viele dran.
Du bist ja auf Elternabenden wahrscheinlich auch dabei. Ja. Du hast gesagt, du hast Kinder. Erlebst du da einen Konflikt?
Total. Also mit Fox & Sheep ging das damals schon los. Wenn du Apps für Kinder 2011 gemacht hast, das war ähnlich nah zu Drogen auf dem Schulhof verkaufen. Ja, das war so, warum das denn und wie schrecklich und so. Und du kannst dir auch gar nicht vorstellen, was du für einen Gegenwind bei dem Thema kriegst, wo du sagst, warte mal, eigentlich dachte ich, wir reden hier über was Gutes, aber ich merke gerade, wir reden über eine ganz diffuse Angst, die da mitschwingt. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir Haltung zeigen in dem Bereich. Wir es aushalten, dass da viel Gegenwind kommt. Also wenn du geliebt werden willst, musst du was anderes machen. Das ist kein Thema, was die Leute vereint. Aber ich glaube, wir müssen uns zumuten, dass es wieder mehr wehtut in Deutschland bei vielen Themen, weil dann nur wird sich was verändern. Im Moment versuchen wir alles unter den Teppich zu kehren und zu hoffen, dass es sich irgendwie erledigt. Und das scheint nach der Thüringen-Wahl spätestens nicht mehr zu funktionieren.
Komme ich ja nochmal zurück da auf das Thema, was ich eben angesprochen habe. Jetzt haben wir die Geräte, toll, aber immer noch keine Inhalte, die passend sind. Nur den anzumachen und ein Video zu gucken, ist nicht das, was ich will, sondern jetzt muss doch in dem 16 Bundesländern mit den 15 Verlagen oder was auch immer und den zigtausend Schulen, und wo die Direktoren noch was zu melden haben, jeder Lehrer Bock haben muss drauf.
Total.
Irgendjemand das in die Hand nehmen und sagen, in das Fach können wir es so machen, in dem Fach so.
Genau, das passiert auch. Also die Kultusministerkonferenz nimmt sich genau dieses Thema vor. Wie kann ich jetzt Medienpläne und Medieninhalte für die Bundesländer definieren? Aber da spielen ja eben auch noch Themen rein, wie wer darf auf die Daten des Kindes zugreifen. Ja. Ne? Also da sind ja nicht nur die Themen, was ist für ein Inhalt auf dem Tablet, sondern wenn dann das Kind auf diesem Tablet was erstellt hat, wo wird das gespeichert? Auf was hat das Kind Zugriff? Also diese ganzen Rechte, Rollen, Datenthematiken, die auch rund um die Schulcloud natürlich eine Rolle spielen, die werden aktuell alle bearbeitet. Also meine Hoffnung ist, wir sind gerade im Auge des Sturms und haben das Gefühl, es bewegt sich nichts, aber eigentlich brechen wir da bald durch.
Ja.
Schlimm wäre, wenn wir feststellen, dass jetzt hier 3-4 Jahre irgendwie alle ganz, ganz aufgeregt sind und was bewegen wollen und danach ist alles wie vorher. Also, aber da bleibe ich Pessimist, will ich schon sagen, freudscher Versprecher, Kulturoptimist und denke, wir werden das hinkriegen.
Stell dir mal vor, ein Kind malt ein super tolles Bild auf so einem iPad dann, was später mal richtig teuer ist. Wer hat die Rechte?
Ja, ja, genau. Da gibt's viele Themen zu klären.
Oder als Gag, aber.
Naja, oder ein Kind schreibt eine schlechte Mathearbeit und das ist irgendwann für einen Arbeitgeber in Zukunft alles einsehbar.
Ja, stimmt.
Ne? Also da sind viele Themen, die geklärt werden müssen.
Ja.
Du hast ja auch ganz gute Kontakte zur Politik. Du bist ja auch im Beirat für Künstliche Intelligenz, habe ich das richtig gelernt?
Ja, im Junge Digitale Wirtschaft.
Junge Digitale Wirtschaft. Das.
Und vor allen Dingen im Innovation Council von der Dorothee Bär.
Ja. Genau, wie kommt man eigentlich in so einen Beirat? Wird man da irgendwann angerufen von Dorothee Bär und willst du mitmachen?
Ja, also man wird irgendwann angerufen, aber das kommt natürlich dann nicht aus heiterem Himmel, sondern Dorothee kenne ich jetzt, glaube ich, 10 Jahre oder so. Und das ist eben auch das Tolle an dieser neuen Welt. Wir sind ja jetzt auch 40, also nicht alle, aber ich jetzt. Und du machst es ja nicht seit gestern, sondern du bist ja auch mit vielen Menschen mitgewachsen. Und da entstehen natürlich neue Netzwerke, die jetzt erst eigentlich einen Wert haben, weil man sich einfach mit 28 kennengelernt hat und der eine hat gegründet und der andere war in der Politik und so. Und jetzt potenziert sich das. Und ich glaube, das ist das zum einen, dass du gefragt wirst, weil du dich schon lange kennst und schon lange bewiesen hast, dass du dich mit dem Thema auskennst. Und das andere ist, weil du dich traust, den Mund aufzumachen. Also es ist einfach unbequem geworden heutzutage mit Social Media eine Meinung zu äußern und die durchzuhalten. Und ich glaube, das müssen wir uns trauen, weil sonst ist es ja Resignation.
Gibt es Ergebnisse? Sitzt ihr dann auch mit der Bildungsministerin dann danach zusammen und versucht da noch weitere?
Genau, Frau Karliczek hat auch eine Runde, wo sie alle versammelt hat, die zu dem Thema eigentlich gerade forschen, arbeiten, sich Gedanken machen, um die Kräfte dort zu bündeln. Und ich glaube, dahin müssen wir jetzt kommen. Wir müssen aufhören, so klein-klein zu denken und jeder kocht sein Süppchen und müssen alle an einen Tisch setzen und sagen, wie kann jetzt die große Lösung aussehen?
Glaubst du jetzt, dass es vorwärts geht mit 16? Ja, in der Kultusminister, da sitzen ja nicht nur, sag ich mal, Verantwortliche der Länder, sitzen ja noch mehr als nur Verantwortliche Länder, meistens ja viele Leute, die alle eine Meinung haben, oder?
Also ich sehe es vom Ende, es muss klappen. Das ist ein Thema, da können wir uns nicht leisten, das irgendwann von der Agenda runterzunehmen. Und wenn das System, in dem wir uns aktuell befinden, nicht das Richtige ist, dann müssen wir es dann ändern. Im Moment ist die Not noch nicht groß genug, aber ich hoffe, es wird zu diesem Punkt nicht kommen. Aber wenn, dann müssen wir natürlich die Systemfrage stellen, weil sonst können wir ja gar nichts mehr verändern in Zukunft.
Wenn ich nur anstehe, es gibt ja nicht nur das Verändern des Lernsystems, sondern wir brauchen ja auch noch Leute, die Ahnung haben, also Fachkräfte. Ist ja noch, wir wollen ja erstmal den Kindern digitale Bildung beibringen, also sie mit digitalen Materialien digital arbeiten, crossmedial, weiß nicht, aber sollen sie auch noch Programmierer werden und sowas alles. Dann gehört ja noch mehr zu. Robotik.
Ja.
Und so weiter. Die Schulen haben ja dann nicht ansatzweise irgendwelche.
Aber es gibt so tolle Beispiele. Guck nach Dänemark zum Beispiel. Die haben jetzt gerade im Rahmen dieser neuen ILCS-Studie, die da rausgekommen ist, die einfach besagt, wie viel Digitales passiert denn schon an Schulen, haben die das europaweit untersucht. Und in den Ländern, wo Lehrer und Erzieher einen hohen Stellenwert haben, wo das ein angesehener Berufsstand ist, so wie es hier in Deutschland auch mal war. Ja. Also ich hatte großen Respekt vor meinen Lehrern und das waren tolle Menschen. Das muss Teil der gleichen Herausforderung sein. Es müssen Menschen wieder Lehrer werden wollen und wir müssen ihnen aber auch helfen, dass das nicht ein unmöglicher Job ist. Und ich glaube, das zusammen kann dann funktionieren. Es wird nicht reichen, auf den Lehrermangel, den wir haben, jetzt noch mehr obendrauf zu laden und zu hoffen, dass sie das auch noch irgendwie hinkriegen.
Du hast mal gesagt, dass du das Jammern in Deutschland nicht so nachvollziehen kannst und auch erwartest vielleicht auch von Unternehmen wirklich oder von Menschen, die dazu in der Lage sind, mal Geld in die Hand zu nehmen. also jetzt auch unabhängig von Bildung, passiert das so wenig in Deutschland?
Ja, also mein Punkt ist, du darfst dich beschweren, tue ich ja auch offensichtlich gerade, aber dann musst du das in Aktion und Lösung umsetzen. Dieses am Tisch sitzen und über alle reden, wie schlecht sie es machen und nach Hause gehen und sich ins Bett legen, das halte ich jetzt nicht für erstrebenswert. Ja, wir engagieren uns zu wenig über Stiftungen, EVs, private Gelder in gesellschaftlichen Themen. Das muss man in Deutschland noch nicht. Also in Amerika kannst du nicht sehr erfolgreich sein oder sehr reich sein und das nicht tun. Und hier geht das. Und das war bisher mit einem starken Staat in vielen Bereichen, der gut funktioniert hat, vielleicht nicht so notwendig. Wir haben Sozialsysteme, die deutlich besser sind. Aber jetzt kommen wir offensichtlich in vielen Bereichen an Grenzen, dass es mehr braucht als die Politik. Und insofern ist jetzt die Zivilgesellschaft und gerade diejenigen, die eben viel in ihrem Leben erreicht haben, die sind aufgefordert, dass sie mithelfen, diese Themen zu lösen. Und ich glaube, da fängt jetzt gerade ein Umdenken an aus. Wie sehen eigentlich die Stiftungen der Zukunft aus? Müssen das Stiftungen sein oder können das auch Social Unternehmen sein, die einfach den Purpose schon eingeflochten haben? Warum ist das Stiftungswesen eigentlich so starr? Können wir das mal ein bisschen, da gibt's jetzt hoffentlich bald eine Stiftungsreform. Also da steht, glaube ich, gerade viel auf dem Prüfstand und das macht's ja auch so spannend, dass man das Gefühl hat, da werden die Weichen gerade neu gestellt und man ist mittendrin.
Du kommst ja aus einem Familienunternehmen. Hast du das, dieses Engagement und dieses Unternehmertum in die Wiege gelegt bekommen oder war das entscheidend für dich?
Ja, total. Also mein Vater hatte x Ehrenämter neben einem Vollzeitjob im Familienunternehmen immer. Meine Mutter hat ihr eigenes Unternehmen und hat trotzdem sich überall engagiert. Also die Familienunternehmen haben ja schon immer sehr stark in ihrer Region gewirkt, weil sie da erstens ja auch nicht weg können und deswegen dann auch wollen, dass da viel passiert. Aber weil sie eben auch immer schon soziale Verantwortung für ihre Mitarbeiter und die Region verspürt haben. Und die Startup-Szene muss diese Verantwortung jetzt übernehmen, weil wir ja nicht mehr einer Region zugeordnet sind. Wir sitzen alle in Ökosystemen wie Berlin, Hamburg, München. Und wir machen sie auch nicht mehr für Jahrzehnte, sondern meistens für 10 Jahre maximal. Entweder wird es dann verkauft oder es geht pleite oder es geht irgendwo auf. Das heißt, wir müssen neue Vehikel finden, unser Wissen weiterzugeben und Engagement zu zeigen und Verantwortung zu übernehmen. Und das passiert gerade. Das Gefühl, die Startup-Szene wird erwachsen und sieht diese Verantwortung.
Meinst du, Familienunternehmen sterben aus?
Nee, überhaupt nicht. Okay. Aber die neuen Unternehmer, die keine Familienunternehmer mehr sind, müssen denen an die Seite springen. Okay. Es kann nicht sein, dass wir immer sagen, wir haben so einen starken Mittelstand in Deutschland und die werden uns noch bis in alle Ewigkeit retten. Da müssen irgendwie mehr in Zukunft mitmachen.
Mhm. Würdest du denn sagen, du hattest es dann einen Tick leichter beim Gründen, weil du eben von so einem Background kommst?
Also sicherlich, was das Mindset angeht, weil ja keiner gesagt hat, was machst du denn da und bist du verrückt und lass das mal lieber.
Deine Schwester hat auch gegründet.
Die hat auch gegründet. Ja. Aber wir haben jetzt keinen einzigen Cent von unseren Eltern dafür bekommen. Die waren auch sehr kritisch, als wir uns selbstständig gemacht haben, weil sie wahrscheinlich auch wissen, wie schwer es ist. Also wenn es ein Automatismus wäre, dass Unternehmerkinder Unternehmer werden, dann hätten wir eigentlich kein Problem. Ist es aber nicht. Insofern will ich jetzt mich nicht überhöhen und sagen, das war alles ich. Ich hatte es sicher leichter als Gründer, die aus sehr unternehmensfernen Umfeldern kommen. Aber am Ende ist es für mich genauso harte Arbeit und langer Weg wie für alle anderen auch.
Das ist schon interessant. Die Leute, die mal bisher hatten, Miriam oder der Daniel auch, das schon, das spürt man, dass ihr da sehr Spaß habt auch mit, ne?
Wenn total.
Es anstrengend wäre.
Total. Nein, das ist einfach.
Nicht lange machen.
Das ist wie so ein eingeflochtener Purpose in dein Leben. Also du weißt einfach, wenn du morgens aufstehst und es ist 4 Uhr und es ist super früh und du wirst die Kinder morgens nicht sehen und all so Sachen, die dich eigentlich runterziehen würden, die werden teilweise kompensiert, dass du weißt, okay, aber wenigstens ist es für was nach vorne geht, für was wichtig ist. Und ich glaube, das ist ja das, was uns mit Familienunternehmern eint. Die wissen auch, wofür sie es tun. Und das verleiht dann extra Flügel.
Ja.
Ich meine, was auch automatisch mal zum Thema wird, wenn man mit einer Gründerin spricht, ist, dass es noch wenig Frauen gibt. Den aktuellen Startup-Monitor 16% nur der Gründer sind Frauen. Ich weiß gar nicht, nervt das sowas, wenn man immer darauf angesprochen wird? Oder glaubst du, man muss da weiter drüber reden und werben?
Also es
weil
nervt,
du bist jetzt nicht als nur zu sagen, ich bin eine Frau und habe es trotzdem geschafft. Das willst du ja jetzt auch nicht sagen.
Überhaupt nicht. Also ich glaube, es nervt, weil es dich nervt, dass es so wenige sind. Also es
dass
ist wie,
wenn
es immer
muss.
Wieder, ja? Oh nein, ich weiß es doch. Und Mist, warum ist es nicht anders? Und andererseits ist es so wie mit digitaler Bildung. Wir müssen es immer wieder uns überlegen. Ich würde aber in dem Punkt sagen, die Erkenntnisebene, die können wir jetzt mal verlassen. Weil wenn wir Mädchen mit 6, 7, 8, 9, 10 Jahren nicht für Technik begeistern, wenn wir dann von 11 bis 19 nichts in Richtung Unternehmertum an den Schulen machen und wenn nun mal die Frauen die Kinder kriegen und das auch für immer so sein wird, dann haben die einfach auch einen anderen Horizont beim Gründen. Nicht, weil sie dann sagen, sie hören auf in dem Moment, wo sie Kinder kriegen, aber weil es nochmal eine Komplexität mehr ist zu einem eh schon sehr mutigen Unterfangen, dem Gründen. Und deswegen brauchen wir Vorbilder, deswegen brauchen wir Miriam Wohlfahrts und Lea-Sophie Kramers und Delia Fischers und die müssen so viele sein, dass wir einfach wirklich alle glauben, dass es geht. Und dann werden wir anfangen, es unseren Töchtern zu erzählen, dass es geht und dann werden es hoffentlich mehr.
Vielleicht vorletzte Frage. Das passt zu dem Thema jetzt. Du bist jetzt auch im Aufsichtsrat Comdirect-Bank. Mhm. Siehst du das, wie hast du da im ersten Augenblick gedacht, jetzt so Quotenfrau, jetzt bin ich ja Quotenfrau als Aufsichtsrätin oder... Wie ist das bei dir angekommen? Bist du das wirklich dann und es macht dir Spaß und was hast du da eventuell vor?
Also erstmal gab es schon 33% Frauen, bevor ich kam. Das heißt, das war tatsächlich nicht in meinem Kopf. Aber selbst wenn ich die Erste gewesen wäre, ich tick so nicht. Mhm. Also ich glaube einfach, heute Morgen hat es, glaube ich, Frau Hereus gesagt oder Frau Rousseau, die Beiersdorf-Aufsichtsrätin ist oder von der Hereus Bildungsstiftung, frag dich als Frau, was kann ich so gut, dass ich Vorstände darin beraten könnte? Mhm. Und ich glaube, ich habe mich so sehr in den letzten 10 bis 12 Jahren mit der Digitalisierung, ihren Auswirkungen, Möglichkeiten, die stärker in die Unternehmen zu verweben und so weiter beschäftigt, dass ich da ein echter Mehrwert bin. Mhm. So, also wenn ich die erste Frau gewesen wäre, hätten die auch Glück gehabt und nicht, jetzt haben sie mal aus Mitleid eine genommen. Und das ist eine. Und das andere ist, ich glaube, wir müssen uns trauen, Ja zu sagen zu Sachen, wo wir noch nicht genau wissen, was das eigentlich ist. Weil wenn man da erstmal am Tisch sitzt, dann kann man auch die Nächsten nachholen, dann kann man erzählen, wie es da ist am Tisch, dann kann man die Nächsten auf den Plan rufen, dann kann man dem Headhunter sagen, mir fallen noch 5 andere ein. Das kann ich aber erst, wenn ich Skin in the Game habe. Ja? Ja. So, und deswegen müssen mehr Ja sagen und auch schon mit 40 und nicht erst mit 60 und dann wird sich auch was verändern.
Kommen wir zur letzten Frage. Und zwar passt bei dir ganz gut, weil wir immer eine Schulnote am Ende vergeben. Das passt beim Bildungsthema.
Oh, das passt sehr gut, ja.
Sehr gut, also von sehr gut bis ungenügend. Hier müssen wir das Schulsystem nicht erklären. Wie siehst du denn da den digitalen Bildungsbereich in Deutschland von 1 bis 6?
4-. Deshalb, damit man das Gefühl hat, Mensch, da ist ja noch nicht alles verloren, aber auf der anderen Seite auch weiß, wenn ich jetzt nicht mal die Hacken zusammenschlage und loslege, dann könnte ich sitzen bleiben.
Und wie viele Schuljahre gibst du uns noch? Sag mal, wenn du jetzt schätzen möchtest.
Also sagen wir mal so, wenn in 5 Jahren, ich sage immer so, wenn 2025 das Thema in jeder Schule in Deutschland angekommen wäre und wir das hingekriegt haben, dann haben wir das zwar später gemacht als andere, aber dann würde ich mal sagen, haben wir das gerade noch so hingekriegt. Mhm. Wenn wir jetzt anfangen mit irgendwas wie 2030 und so, dann ist das wie mit allem, wo die Politik weiß, dass sie es nicht hinkriegt, dann legt man den Zeitraum so lang an, dass möglichst keiner mehr lebt, wenn er erreicht ist. Mhm. Und insofern 2025 max und dann würde ich sagen, dann können wir mit den Schulnoten auch hochgehen.
Ja, super. Ja, sagt Verena Poster, danke.
Ja, danke schön, Verena.